Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite aus. Ich freue mich, euch zu sehen. Herzlich willkommen zu diesem Abendmahl-Gottesdienst. Es gibt Situationen im Leben eines Pastors, wo er sich keine Fehler erlauben darf. Und das sind die sogenannten Kasualien. Kasualien bedeutet, wenn ein Pastor eingeladen ist, eine Hochzeit zum Beispiel zu machen oder eine Beerdigung oder einen ganz speziellen Gottesdienst, wo von ihm eine große Erwartung da ist. Es gebührt sich einfach nicht im Rahmen eines Hochzeitsgottesdienstes, dass der Pastor irgendwelche Bemerkungen über das Hochzeitskleid der Braut macht, über ihr Äußeres, über ihr Make-up, geschweige denn über ihr Gewicht oder solche Geschichten. Das ist ein No-Go. Wenn er das macht, auch in 100 Jahren, die Leute werden vergessen, wer geheiratet hat, aber sie werden sich an den Pastor erinnern, der mit blöden Bemerkungen das ganze Fest ruiniert hat. Das gleiche gilt auch bei Beerdigungen. Irgendwelche makabre Witze oder lautes Lachen, da erinnert ihr euch an Herrn Laschet, der erwischt wurde, als der Präsident, der Bundespräsident, die über die Hochwasseropfer geredet hat, wie die Kamera ihn hinten erwischt hat, wie er da lacht. Das ist ein No-Go. So etwas kann man sich nicht erlauben. Funktioniert einfach nicht. Im Rahmen einer normalen Predigt kannst du deine Fehler machen, aber nicht im Kontext einer Hochzeitsfeier oder Beerdigung oder irgendeinem großen speziellen Gottesdienst. Und da müsst ihr euch vorstellen, Jesus Christus macht genau das bei seinem ersten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern feiert. Und ich lese euch die Geschichte aus Matthäus Kapitel 26. Matthäus 26, ab Vers 17. Wer eine Bibel dabei hat, kann die Bibel mit mir aufschlagen. Matthäus 26, ab Vers 17. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Und Jesus nannte den Jüngern einen Namen und befahl: Geht in die Stadt zu diesem Mann und teilt ihm mit: Unser Lehrer sagt, meine Zeit ist gekommen, ich will mit meinen Jüngern in deinem feiern. Und die Jünger führten den Auftrag aus und bereiteten alles vor. Am Abend dieses Tages nahm Jesus mit den 12 Jüngern am Tisch Platz. Beim Essen erklärte er ihnen: Ich sage euch, einer von euch wird verraten. Bestürzt fragte einer nach dem anderen: Meinst du etwa mich, Herr? Und Jesus antwortete: Der mit mir das Brot in die Schüssel taucht, der ist es. Und der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, aber wehe seinem Verräter, er wäre besser nie geboren worden. Judas fragte, wie die anderen auch: Meister, du meinst doch nicht etwa mich? Da antwortete ihm Jesus: Doch, du bist es. Wir hatten in der Schule in Bulgarien ein Sprichwort: Es gibt keine schwierige, komplizierte Situation, die wir nicht noch mehr verkomplizieren können. Es könnte nicht schlimmer laufen. Jesus Christus bereitet alles vor. Es gibt eine bestimmte Person, die bereit ist, im einen großen Raum zur Verfügung zu stellen. Es gibt die Jünger, die von ihm ausgesandt sind, alles einzurichten. Männer sind nicht sehr gut in Ästhetik und im Raum einrichten, aber ich kann mir gut vorstellen, Jesus hat die ästhetischsten Spezialisten von den 12 ausgesucht. Ihre Namen stehen leider hier nicht drin. Er hat gesagt, Jungs, geht hin, macht das Beste draus. Sicherlich kann man nicht vergleichen mit dem, was hinter mir und vor mir steht. Es wurde von Frauen gemacht, nicht von Männern. Deswegen sieht es so aus. Alles vorbereitet, alles top, alles gut, alles hat gepasst. Und Jesus Christus an seiner Stelle würde ich einfach ruhig sein. Ich würde versuchen, diesen ersten Abendmahl-Gottesdienst so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Auch wenn mir von oben hier bestimmte Dinge auffallen, ich werde einfach den Mund halten. Ich werde versuchen, das alles bis zum Schluss, ja, gut läuft, und dann ganz am Ende werde ich versuchen, mit Judas unter vier Augen alles zu klären. Das ist die Art und Weise, wie wir normalerweise mit schwierigen Situationen, mit Problemen umgehen. Nicht Jesus Christus. Jesus Christus crasht, sagen wir mal so, auf Umgangssprache. Jesus Christus zerstört den ersten Abendmahl-Gottesdienst von vorne. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt deutlich, damit jeder es hört, einer von euch wird mich verraten. Die Bombe platzt. Alle Jünger gucken sich an gegenseitig und versuchen, diese Information zu verarbeiten. Hat er sich versprochen? Hat er was anderes gemeint? Was sagt er im Prinzip? Und als ob das nicht zu wenig gewesen wäre, sagt er auch, wer ihn verraten wird, oder zumindest nach was für eine Handlung wird dieser Verrat stattfinden. Und Judas, das ist der letzte Moment hier in dem ersten, wohlgemerkt, den ersten Abendmahl-Gottesdienst. Judas ist derjenige, der fragt, Meister, meinst du mich? Und Jesus Christus, diplomatisch könnte man sagen, lass uns später drüber reden, sagt er, nein, Du bist es. Schrecklich. So ein Abendmahl-Gottesdienst wünscht sich kein Prediger, sage ich euch. So eine Feier will keiner. Aber so fand das erste Abendmahl statt. Und diese Geschichte ist von jemand beschrieben, der dabei war, nämlich von Matthäus. Ich frage mich manchmal, könnte nicht das erste Abendmahl ein bisschen anders verlaufen? Wäre es nicht besser, ein bisschen diplomatischer, ein bisschen netter mit der ganzen Dramatik des Verrats umgegangen werden? Ich glaube, wir lernen durch diesen ersten Abendmahl-Gottesdienst etwas ganz, ganz Wichtiges. Transparenz und Offenheit sind ganz wichtig für Jesus Christus und für die erste Gemeinde. Wenn es Probleme gibt, bitteschön, lass uns alle Probleme auf den Tisch legen. Heute machen wir es anders, mit guten Gründen, auf jeden Fall. Jesus Christus hat aber deutlich gemacht, seinen 12 Jüngern hat er deutlich gemacht, nein, ich möchte, dass ihr mit der ganzen Tragweite des Verrats und dessen, was momentan passiert bei diesem ersten Abendmahl, konfrontiert werden. Ich möchte, dass ihr das nicht nur mitbekommt, sondern ich möchte, dass ihr später in eurer Erinnerung euch merkt, wie wichtig es ist, innerhalb eines Gemeindekontextes Dinge direkt anzusprechen. Ich möchte jetzt nicht abdriften in eine andere Richtung. Heute geht es mir nicht um Kommunikation in der Gemeinde. Das ist nicht mein Thema. Heute geht es mir darum, wie Jesus Christus seine Jünger zwingt, sich selbst zu hinterfragen. Und ich frage mich persönlich, wann habe ich mich persönlich hinterfragt? In der Psychologie, auch in der Popularpsychologie, wird darüber gesprochen, dass die menschliche Person von zwei unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Einmal von der Selbstwahrnehmung und dann von der Fremdwahrnehmung. Wie ich mich selbst wahrnehme, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch wie das Umfeld, in dem ich lebe, meine Familie, meine Gemeinde, das berufliche Umfeld, in dem ich lebe, wie werde ich auch von dem fremden Umfeld wahrgenommen, die Fremdwahrnehmung. Wir wissen alle, ohne Psychologie studiert zu haben, wenn die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung auseinanderklaffen, dann haben wir ein großes Problem. Das heißt, wir haben dann mit Menschen zu tun, die ein trügerisches Bild über sich selbst haben. Auch wenn die Fremdwahrnehmung manchmal manipulierbar ist, es ist immer wichtig, sich die Frage zu stellen, nicht nur, wie nehme ich mich wahr, sondern wie werde ich auch von den anderen wahrgenommen. Hier haben wir aber auch eine dritte Dimension. Und das ist die sogenannte Jesus-Wahrnehmung. Über diese Wahrnehmungskomponente steht in der modernen Psychologie nichts. Aber in Matthäus 26 wird deutlich gemacht, dass Jesus Christus auch seine Wahrnehmung kundgetan hat. Einer von euch wird mich verraten. Es ist wichtig, wie dieses erste Abendmahl in der Erinnerung von Matthäus, Markus, Lukas festgehalten wurde. Es wäre aber schade, wenn wir nur diesen Bericht im Neuen Testament über den ersten Abendmahl Gottesdienst hätten. Paulus, der selbst nicht da war, es ist für ihn leicht zu reden, versucht eine andere Wahrnehmung dessen, was damals passiert ist, zu schildern. Und diese Wahrnehmung steht im 1. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 23. Und dieser Text ist bekannt als wir sprechen von Einsetzungsworte, ja, bei dem Abendmahl Gottesdienst, die werden immer vorgelesen vor dem Abendmahl Gottesdienst. 1. Korinther, Kapitel 11, ab Vers 23. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und jetzt, Vers 26. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Paulus schreibt dieser Text vermutlich 20, 25 Jahre nach dem ersten Abendmahl. In der Zwischenzeit, in diesen 20 bis 30 Jahren, sind mehrere Abendmahl-Gottesdienste abgehandelt worden. Es gab sogar Zeit, und das beschreibt er im Kapitel 11, wo die Christen das Abendmahl eher dafür ausgenutzt haben, um ihre Bäuche vollzuschlagen. Und diejenigen, die als Erste zum Abendmahl-Gottesdienst gekommen sind, haben gut gegessen, haben sich satt gegessen und es gab wenig zu essen für diejenigen, die später gekommen sind. Es gab auch unterschiedliche soziale Differenzen innerhalb der ersten Kirche, frühchristliche Gemeinde. Man muss sich vorstellen, das ist keine Gemeinde wie unsere heute, sondern da sind mehrere Hausgemeinden gewesen. Und Paulus kommentiert alles. Die zwei Korintherbriefe sind keine angenehme Leseprobe, sage ich mal so. Er spricht mindestens 10 Probleme, die damals in Korinth, in der damaligen frühchristlichen Gemeinde, aufgetreten sind. Aber Paulus, als er über das Abendmahl sich kritisch äußert, sagt er zum Schluss, worauf es ankommt. Spannenderweise, er sagt nicht, Jesus Christus wurde nicht verraten. Er sagt auch nicht, es gab keinen Verrat. Er erwähnt den Verrat von Judas, aber irgendwie beiläufig. Warum? Weil Paulus ein anderes Ziel vor Augen hat. Er möchte nicht, dass die nächste Generation an Judas denkt, jedes Mal, wenn sie Abendmahl feiern, sondern er möchte, dass jede Generation bis unsere Zeit hinein Jesus Christus im Blick hat, sein Opfer am Kreuz, sein neuer Bund, den er mit uns geschlossen hat, und der Ausblick auf die Zukunft, der Ausblick auf die Wiederkunft. Die Perspektive ändert alles. Jesus Christus hat seine Jünger beim ersten Abendmahl Gottesdienst stark herausgefordert. Er hat sie mit der Wahrheit über sich selbst konfrontiert. Judas hat ihn wirklich namentlich verraten und hat Geld dafür entgegengenommen. Petrus hat ihn verleugnet, und als er festgenommen wurde im Garten Gethsemane, steht in den Evangelien, alle haben ihn verlassen. Das heißt, der Verrat darf nicht nur auf eine bestimmte Person projiziert werden. Es war nicht nur Judas, der Bösewicht, sondern alle seine Jünger haben ihn verlassen. Nur ein Johannes als der Jüngste unter allen, nicht der Mutigste vermutlich, aber der Jüngste und derjenige, der gute Kontakte hatte in dem Hof des Hohenpriesters, blieb bis zum Schluss. Und Jesus Christus, kurz vor seinem Tod, hat seine Mutter Maria in seine Obhut gegeben. Mit anderen Worten, das erste Abendmahl war die Geschichte eines Verrats. Es war keine Happy End Story. Es war keine große Geschichte, wo man sagt, wow, wir sind so begeistert, wir wollen genauso unser Abendmahl feiern, wie die ersten Jünger mit Jesus Christus ihn gefeiert haben. So toll war das nicht. Und ich finde es super, dass die Evangelien, alle Evangelisten das bekunden. Die Frage ist aber nicht nur, wie das erste Abendmahl war. Die Frage ist, was aus diesem Gottesdienst, aus dieser Symbolhandlung, was ist daraus geworden? Und Paulus erzählt uns nicht eine andere Geschichte. Er setzt nicht die rosarote Brille auf und sagt, schaut auf das erste Abendmahl, als ob es nichts geschehen wäre, so wie die Kommunisten und andere totalitäre Regierungen über ihre Vergangenheit reden. Alles war schön in der Vergangenheit, alles war super, alles war toll. Nein, nein, hier wird keine Verklärung der Vergangenheit betrieben, sondern Paulus setzt ein neuer Blickwinkel ein und hilft der nächsten Generation von Christen, das Abendmahl und diese Symbolhandlung aus einer anderen Perspektive zu sehen. Deswegen lesen wir diesen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, immer wieder vor dem Abendmahl in unserem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie deine letzten Tage, Wochen, Monate gewesen sind. Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt die Leute, die schnell das Negative hinter sich lassen und eher zielstrebig nach vorne schauen. Es gibt aber die Sorte von Menschen, die in der Regel oft an das denken, was negativ in ihrem Leben geschehen ist. Manchmal fällt uns schwer, dem anderen zu vergeben. Manchmal fällt uns schwer, uns selbst zu vergeben. Manchmal ist die Angst die treibende Kraft, und die richtet unser Blick immer die Vergangenheit, wo wir permanent an das denken, was uns misslungen ist. Die Geschichte des Abendmahls ist eine zweiseitige Geschichte. Sie zeigt uns allen, dass wir nicht unbedingt die Tollsten sind. Wir sind nicht die perfekten Christen, für die manchmal der eine oder andere von uns glaubt zu sein. Wir sind aber alle Jünger und Nachfolger Christi und wir sitzen alle zusammen mit Judas an seinem Abendmahltisch. Die Frage ist, worauf richtet sich unser Blick? Richtet sich unser Blick auf uns selbst, auf unseren Charakter, auf unsere Schwächen? Oder richten wir unsere Augen auf Jesus Christus, auf das, was er für uns getan hat und vor allem auf die Wiederkunft, die wir Siebenten-Tags-Adventisten sehr groß auf unseren Fahnen verschrieben haben. Ich wünsche euch heute eine gesegnete Erfahrung. Ich wünsche euch heute beim Abendmahl eine befreiende Erfahrung. Ich wünsche euch heute die Möglichkeit, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, hinter euch zu lassen. Und ich wünsche mir für mich, aber auch für jeden Einzelnen von euch, euer Blick in die Zukunft zu richten, auf Jesus Christus hin und auf das, was er für jeden Einzelnen für uns tut. Nicht nur viermal im Jahr beim Abendmahl, sondern jeden Tag, jede Woche, jede Stunde. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Abendmahlsgottesdienst. Lieber Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, in diesen Corona-Zeiten nochmal einen Abendmahlgottesdienst zu feiern. Ein Gottesdienst, an dem mehrere Geschwister teilgenommen haben als bei den letzten dreimal. Ich danke dir, großer Gott, für die Gelegenheit, die du uns schenkst, für die Möglichkeit, überhaupt so einen Gottesdienst zu erleben. Ich danke dir auch für die Botschaft des Erinnerns, dass jeder Einzelne von uns heute sich gedanklich in die Zeit zurückversetzt hat und sich an deinem Tisch hingesetzt hat im Geiste und erlebt hat, wie wichtig es ist, an deinem Tisch zu sitzen und deine Worte zu lauschen. Ich danke dir, lieber Gott, dass du uns unsere Sünden vergibst. Und ich danke dir, dass du uns Kraft schenkst, nach vorne zu schauen. Vater, ich bitte dich, dass du uns auch diese Haltung schenkst, bei dem anderen nicht die Defizite zu sehen, sondern das Positive. Bitte hilf uns, Christen und Nachfolger von dir zu sein, die eher das Gute in dem anderen sehen und nicht das Schlechte. Danke, dass du immer wieder etwas Gutes in uns siehst. Danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen. Segne jeden Einzelnen von uns und schenk uns noch einen gesegneten Sabbattag. Amen.